Liebe Gemeinde, zunächst auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Soweit wir uns noch nicht persönlich begrüßen konnten, wünsche euch Gottes Segen für diesen Gottesdienst, für diesen Sabbat insgesamt. Und wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir noch alle Freiheit haben, uns immer wieder Sabbat für Sabbat hier versammeln zu können. Meine Frage an euch eingangs ist die: Interessiert ihr euch für das Zeitgeschehen, für das, was in dieser Welt alles so los ist? Und wie handhabt ihr das? Macht euch auch immer wieder mal schlau durch die Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen. Ich persönlich halte es so, dass ich nach Möglichkeit wenigstens einmal am Tag abends dann entweder dieses Heute-Journal mir anschaue oder auch die Tagesthemen, um einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden zu sein, was in dieser Welt los ist, was gespielt wird. Dann gibt es auch immer wieder diese Talkshows, diese Talkrunden mit verschiedenen Gesprächsteilnehmern. Und da fällt mir auf, dass doch immer wieder mal auch die Frage nach der Religion im Mittelpunkt steht. Immer wieder mal kommt man auf diese Dinge zu sprechen, gerade im Zusammenhang auch mit dieser Flüchtlingssituation seit ungefähr 2 Jahren, wo dann dieser bekannte Satz unserer Kanzlerin entstanden ist: Ja, wir schaffen das. Und immer wieder wird das heiß diskutiert, wie viel dürfen noch kommen, wie viel kann unser Boot noch aufnehmen. Und dann gibt es auch aufgrund dieser Geschehnisse ganz neue politische Parteien, die AfD. Keine Angst, ich möchte keine Werbung dafür machen. Aber auf einmal haben die Menschen diese Befürchtung: Ja, wenn das so weitergeht, dann wird auch noch das christliche Abendland islamisiert. Und wo soll das alles hinführen? Da müssen wir auch mal ein Stoppschild aufstellen. Das kann so nicht weitergehen. Erst vorgestern war es wohl in einer solchen Gesprächsrunde, dass dann auch mal der Gedanke angesprochen wurde, dass es heute offensichtlich immer schwieriger wird, sich zu orientieren, dass der Mensch immer mehr so das Empfinden hat, was gilt noch, woran soll ich mich noch festhalten? Und schon sind wir bei der Frage, die ich heute mit euch etwas mal näher betrachten möchte: Was ist letzte verbindliche Wahrheit? Andere Gedanke, der vielleicht auch so ein bisschen zum Thema hinführen will, eine Situation, wie sie vielleicht auch mal erlebt wird. Da kommt die kleine Sonja aus der Klasse 4, Grundschule, nach Hause: Mama, heute hat meine Banknachbarin gesagt, die ist Türkin, dass der richtige Gott Allah heißt. Mama, stimmt das? Und schon sind wir mittendrin in diesen Auseinandersetzungen, wo es um den Wettbewerb der Religionen geht. Wir kriegen das hautnah mit, gerade durch diese Flüchtlingssituation. Die meisten sind Mohammedaner, die zu uns kommen. Und schon ist die Frage da, die Frage nach der Religion. Und dann wird in den Städten darum gekämpft, wenn sie Moscheen bauen wollen: Nein, dürfen sie nicht, weil wir dort auch keine Kirchen bauen dürfen in den mohammedanischen Ländern. Kennt ihr den Index der Christenverfolgung? Da gibt es eine Organisation, die heißt Open Doors. Habt ihr schon mal davon gehört? Die bemühen sich um verfolgte Christen. Und wisst ihr, welches Land ganz oben ansteht, wo es die Christen am schwierigsten haben, überhaupt ihr christliches Leben in die Praxis umzusetzen? Nordkorea. Dort haben es Christen am schwierigsten. Und wisst ihr, wie viele Länder dann kommen oder welche Länder es sind bis Platz 10. Korea vorne dran. Und welche Länder kommen dann bis Platz 10? Durchweg mohammedanische Länder, wo der Islam zu Hause ist. Dort haben es Christen sehr schwer, überhaupt sich zum Christentum in der Öffentlichkeit zu bekennen, wenn es überhaupt erlaubt ist. Die Frage nach der Religion scheint immer näher zu rücken. Und insofern denke ich, ist es auch gut und ratsam, uns immer wieder mal zu vergewissern und uns auch schlau zu machen, weil diese eine Haltung nicht mehr funktioniert, wie es vielleicht noch vor 50, vor 80 Jahren der Fall war, wo man sagen konnte, wir sind einfach Christen hier, weil wir im christlichen Abendland leben. Weil der Vater und die Mutter schon Christen waren und die Oma auch und der Opa auch und die Urgroßeltern auch. Schluss, aus, basta, deswegen sind wir Christen. Das funktioniert heute nicht mehr. Der Mensch heute möchte wissen, warum bist du ausgerechnet Christ? Warum soll das die wahre Religion sein und alles andere, bitteschön, nichts wert sein? Warum nur diese eine und alle anderen sind zum Scheitern verurteilt aus der Sicht deiner Religion, eine falsche Religion, ein Irrweg? Warum? Sieht fast so aus, als ob es immer schwerer wird, in dieser Haltung der Toleranz, wo alles gilt, wo alles gleichwertig sein soll, in einer sogenannten Multikulti-Gesellschaft, wo es verschiedene Wertesysteme gibt und demzufolge auch verschiedene Religionen einfach ihre Daseinsberechtigung haben, bitteschön, dann komme mir niemand mehr mit der Aussage, wir allein haben die Wahrheit. Das scheint immer schwieriger zu werden. Und schon hast du den Stempel eines Fundamentalisten, die wollen es wissen. Schlagt mal bitte mit auf das Johannesevangelium im Kapitel 18. Wir tasten uns da mal ein bisschen heran an diese Frage. Die finden wir nämlich auch schon im Johannesevangelium aus dem Munde des Pilatus. Jesus muss sich verantworten vor Pilatus. Ich habe nach der Lutherausgabe hier über Vers 28 die Überschrift Jesu Verhör vor Pilatus. Und der Pilatus will sich schlau machen. Er fragt zum Beispiel am Ende von Vers 33, bist du der Judenkönig? Bist du es nicht? Da scheint der Pilatus irgendwas schon mal davon gehört zu haben, dass da ein Wanderprediger umherzieht und den Titel beansprucht, König der Juden zu sein. Oder Pilatus will wissen am Ende von Vers 35, was hast du getan? Weswegen soll ich dich verurteilen? Was hast du denn angestellt? Und dann kommen wir allmählich immer mehr zu der Frage, die uns jetzt im Folgenden noch beschäftigen soll. Dann sagt Jesus als Antwort, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre mein Reich von dieser Welt. Meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragt ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König. Also dem Pilatus kam das alles irgendwie ein bisschen komisch vor. Du sagst, du hast ein Reich, das ist nicht von dieser Welt. Ja, wo hast du dann dein Reich? Wo hast du deine Staatsgrenzen? Jesus sagt dann, du hast recht geantwortet, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und jetzt kommt der Pilatus mit seiner bekannten und berühmt gewordenen Pilatus-Frage. Er fragt Jesus, was ist Wahrheit? Nachdem Jesus sich zur Wahrheit bekannt hat, dazu bin ich gerade gekommen auf diese Welt, unter anderem, um auch für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, um euch Menschen zu sagen, was letzte verbindliche göttliche Wahrheit ist, worauf ihr euch ein für alle Mal verlassen könnt. Ihr wisst da, bei politischen Wahrheiten ist es nicht immer so der Fall. Was 14 Tage vor der Wahl gilt, das gilt 14 Tage nach der Wahl nicht immer so. Dann kommen die Ausreden, leider haben sich die Umstände in den letzten 4 Wochen etwas anders entwickelt, als wir noch gedacht haben. Deswegen können wir zu unserer Aussage so nicht mehr stehen. Was ist Wahrheit? Fragte der Pilatus. Frage an euch. War das für den Pilatus eine echte Frage? Wollte der unbedingt wissen, was Wahrheit ist? War der Pilatus auf der Suche nach letzter verbindlicher Wahrheit? Meinte, dass es echt war von Pilatus, dass es eine echt gemeinte Frage war? Oder vielleicht nur so ein bisschen ironisch, na, was ist denn Wahrheit? Gerade du, Zimmermannssohn, gerade du wirst wissen, was Wahrheit ist. Was ist denn schon Wahrheit? Lesen wir den Vers mal zu Ende. 38, noch einmal, spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, der Pilatus, ging er wieder hinaus zu den Juden, spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Also der Pilatus fragt den Herrn Jesus, was ist denn Wahrheit? Wartet vielleicht 5 Sekunden, 8 Sekunden, aus dem Munde Jesu kommt keine Antwort. Der Pilatus dreht sich wieder um, geht raus zur tobenden Menge und sagt denen, tut mir leid, ich kann dir nicht verurteilen, ich finde keine Schuld an ihm. Und damit war offensichtlich für Pilatus diese Frage erledigt. Ich denke mal, den hat nicht echt so das interessiert, was letzte gültige, verbindliche Wahrheit ist, worauf der Mensch sein Leben bauen kann. Aber diese Frage ist eingegangen in die Literaturgeschichte, in die Weltliteratur, als diese berühmte Pilatus-Frage. Es gibt nur wenige Grundfragen für unser Leben. Wo kommen wir her? Wozu sind wir da? Wo geht die Reise hin? Wie hängt das mit dem Tod zusammen? Kommt da noch was? Oder ist alles aus mit dem Tod? Was mache ich mit meiner Schuld? Gibt es da Vergebung? Das sind alles so Grundfragen für das Leben. Und eine dieser Grundfragen ist, mit der wir uns heute beschäftigen. Was ist Wahrheit? Ich bin froh und dankbar, dass wir aus dem Wort Gottes 3 gute Antworten finden. Aber wir wollen uns auch mal hineinversetzen in die Situation eines kritisch denkenden Zeitgenossen, der nicht alles gleich für bare Münze nimmt, der nicht einfach sagt, naja, weil du das gesagt hast, dann wird schon stimmen, der auch wissen will, warum soll ich das so glauben? Erste Antwort, warum soll ich glauben, dass? Kapitel 14, Vers 6 im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, ein bekanntes Wort, deswegen auch etwas fett gedruckt und hervorgehoben, dass Jesus im Gespräch mit Thomas und zu dem spricht Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit, darauf kommt es uns jetzt an, und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da haben wir wieder diesen Absolutheitsanspruch des Christentums. Nicht, weil Christen die beste Religion haben wollen, sondern weil Jesus sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott zurück. Und der Weg bin ich, weil ich von Gott komme. Weil ich von Gott komme, weiß ich auch, wie der Weg zu Gott zurück aussieht. Allein ich weiß es. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Frage an euch, welcher Unterschied besteht zwischen beiden Aussagen? Ich bin die Wahrheit, Aussage 1 und Aussage 2, Ich sage euch die Wahrheit. Welchen von beiden Sätzen würdet ihr euch auf euch beziehen wollen? Welcher passt eher zu euch? Wer hat den Mut, von sich zu behaupten, ich bin die Wahrheit?
Jesus.
Nur Jesus. Warum tun wir uns so schwer? Mit dem zweiten Satz tun wir uns nicht so schwer. Wir bemühen uns zumindest, auch im Alltag die Wahrheit zu sagen. Den anderen nicht zu belügen, nicht in die Irre zu führen. Da wollen wir uns schon bemühen. Ich bemühe mich jetzt auch, euch die Wahrheit zu sagen. Aber mit diesem anderen Satz tue ich mich ein bisschen schwer. Ich bin die Wahrheit. Ja, warum passt es nicht so zu uns? Warum passt es nicht so zu uns? Warum konnte Jesus sagen, ich bin die Wahrheit? Die Wahrheit in Person. So wie ich vor euch stehe, ich bin die Wahrheit. Und warum haut es bei uns nicht so hin? Allein aus dem Grunde, weil bei Jesus Reden und Leben im Einklang war. Wenn Jesus gesprochen hat und verkündigt hat, liebet eure Feinde, hat es auch praktiziert? Bis zuletzt am Kreuz. Vater, vergib ihnen, die wissen eigentlich gar nicht, was sie tun. Die können diese Situation gar nicht richtig beurteilen. Vater im Himmel, vergib ihnen. Jesus hat bis zum Letzten auch diese Forderung ausgelebt. Wenn ich jetzt eine Predigt halten würde über das Thema liebet eure Feinde und ich bin in Gedanken vielleicht mal kurz bei meinen Nachbarn, da könnte sich vielleicht schon in der Hosentasche die Faust ballen. Oder an wen auch immer ich denken würde. An irgendeinen unliebsamen Zeitgenossen. Seneca, was war das, einer römischer Philosoph, Schriftsteller, der hat eine wunderbare Abhandlung geschrieben über die Armut. Da könnte man meinen, das würde fast in der Bibel stehen können. Da kriegt man fast Appetit auf Armut. So lockend, so appetitanregend beschreibt Seneca die Armut. Wie sah aber sein Leben aus? Da hat er ein Landgut nach dem anderen an sich gerafft. Und aus war es mit der Armut. So sind wir Menschen. Wir reden die Wahrheit, wir sprechen über die Wahrheit, aber es ist nicht immer vom Leben gedeckt. Da geht es manchmal auseinander. Und das war bei Jesus nicht der Fall. Bei Jesus war Reden und Leben immer im Einklang. Deswegen konnte er sagen, ich bin die Wahrheit in Person. Da haben wir jetzt schon die erste Antwort auf diese Pilatus-Frage, was ist denn Wahrheit? Bei einer anderen Begebenheit ist ja nicht neu, dass man Jesus irgendwas andichten will. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon gehört, gesehen, dass es da Filme gibt, wo da so Techtelmechtel gehabt haben sollen mit der Maria Magdalena und die hätten Kinder bekommen. Und aus dieser Linie würden dann die Merowinger da abstammen. Also alles so Sachen wären da dem Herrn Jesus angedichtet. Weil man nichts fand und nichts findet, muss die Fantasie herhalten. Und schon damals, als Jesus auf Erden war, hat man versucht, ihm irgendwas anzudichten. Gibt's doch nicht, dass ein Mensch ohne Sünde ist. Der muss irgendwo muss der Dreck am Stecken haben. Und das hat Jesus gespürt und gemerkt. Und dann ist er zum Gegenangriff übergegangen. Wollen wir es mal kurz lesen? Ich denke, das steht in Johannesevangelium. Ich habe es jetzt nicht da aufgeschrieben. Johannes 8, glaube ich, ist es, wo er seine Gegner da herausfordern konnte und sie mal konfrontiert hat. Kapitel 8, ab Vers 46. Wer von euch kann mich eine Sünde zeihen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Da hat Jesus gemerkt, irgendwo sind sie hinter mir her. Sie haben es ja versucht, mit dem Sabbatgebot ihm irgendwas in die Schuhe zu schieben, dass ein Sabbat übertreten habe, durch die Heilung und was auch immer. Und irgendwo waren sie hinter ihm her. Das steht schon ziemlich früh in den Evangelien, in den ersten Kapiteln steht schon. Von da an war es beschlossen, dass sie ihn töteten. Jetzt muss nur noch ein Grund her. Irgendwas werden wir schon finden. Und hat Jesus den Spieß umgedreht. So Leute, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Bringt bitte schön die Krämersfrau her, wo wir gestern bei dir eingekauft haben und ihr meint, dass wir da vielleicht Wechselgeld nicht richtig da angenommen haben, dass wir zu viel zurückgenommen haben, unrechtmäßig. Bitte bringt eure Zeugen her, die ich angelogen haben soll. Bitte bringt die Frauen her, mit denen ich angeblich Ehebruch begangen haben soll. Bitte bringt die Zeugen her. Wer von euch kann mich einer Sünde sein? Wie viel haben sie hergebracht? Null. Weil es im Leben Jesu keine Sünde gab. Deswegen konnte er sagen, und nur er, ich bin die Wahrheit. Zweite Antwort, wir bleiben im Johannesevangelium und schlagen das Kapitel 17 auf. Kapitel 17, ein Wort aus dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet Jesu, deswegen diese Ich-Du-Form. Da betet Jesus in Vers 17 zum Vater im Himmel: Heilige sie, meine Jünger, meine Nachfolger, in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist für uns so selbstverständlich. Deswegen sind wir auch Sabbat für Sabbat hier, um aus dem Wort der Wahrheit Orientierung zu bekommen, den Glauben gestärkt zu bekommen. Das ist für uns so selbstverständlich, dass die Bibel das Wort der Wahrheit ist. Aber wie können wir das einem modern denkenden Menschen, der da so kritisch eingestellt ist, wissenschaftlich geschult, etwas nahebringen? Wie können wir einem solchen Menschen Brücken bauen, damit er auch zu dieser Einsicht finden kann? Aha, da muss doch etwas dran sein an diesem Wort. Warum sage ich das so? Wer von euch hat schon mal in diesem Buch gelesen, im Koran? Ja, ich auch, aber ich habe noch nicht ganz durch. Ich lese euch mal ein paar Verse vor aus dem Koran, aus der Sure 69. Was steht da? Wahrlich, dieses Buch, hier, der Koran ist damit gemeint, dieses Buch ist eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen und wir wissen, dass einige von euch das Buch des Betruges beschuldigen. Aber die Ungläubigen werden einst seinetwegen Seufzer ausstoßen, denn es ist die Wahrheit des zuverlässigen Glaubens. Was steht da? Es ist die Wahrheit des zuverlässigen Glaubens. Jetzt haben wir schon zwei Bücher. Hier die Wahrheit des zuverlässigen Glaubens. Was nun? Wie können wir einem modernen Menschen eine Brücke bauen? Wie können wir ihm etwas zur Seite stehen? Wie vorhin schon erwähnt, funktioniert heute nicht mehr. Augen zu, wird schon passen, wird schon passen. Oder wie man oft den Christen vorgehalten hat, von atheistischer, ungläubiger Seite: Ihr könnt das alles nur deswegen glauben, weil euren Verstand draußen an der Garderobe abgebt und eure Hände faltet und Augen zu, wird schon passen, wird schon passen. Wenn man sich in der heutigen Szene bewegt, dann findet man Menschen immer mehr mit dieser Einstellung, die glauben einfach nicht mehr das so. Nur weil du das glaubst, nur weil es deine Eltern so geglaubt haben, nur weil es Oma und Opa so geglaubt haben, nur weil wir im christlichen Abendland sind. Die Menschen wollen wissen, warum soll ich das glauben? Ich denke, Wir können zwei Punkte den Menschen als Hilfestellung angeben, wo sie selber mal etwas sich auf die Suche machen können, ist da was dran oder nicht? Prophet Jesaja, schlag bitte mal mit auf, im Kapitel 41, Jesaja 41, dort fordert Gott die Menschen heraus. Offensichtlich gab es damals schon diese Situation, dass sich Gott verteidigen musste gegen andere Ansprüche, gegen andere Religionen. Das Volk Israel hat da immer wieder auch damit zu tun gehabt, sich zu wehren gegen diese anderen Ansprüche. Jesaja 41, und da lesen wir mal Verse 21 bis 23. Gott sagt: Bringt eure Sache vor, spricht der Herr. Sagt an, womit ihr euch verteidigen wollt, spricht der König in Jakob. Sie sollen herzutreten und uns verkündigen, was kommen wird. Verkündigt es doch, was früher geweissagt wurde, damit wir darauf achten. Oder lasst uns hören, was kommen wird, damit wir merken, ob es eintrifft. Verkündigt uns, Vers 23, was hernach kommen wird, damit wir erkennen, ob ihr Götter seid. Also mit anderen Worten fordert Gott alle anderen Götter oder die den Anspruch erheben heraus, bitteschön, dann machen wir doch mal ein Experiment. Dann sagt ihr mal, sagt voraus, was in 10, in 50, in 100 Jahren geschehen wird. Und dann sage ich voraus, was geschehen wird. Und Gott lässt sich ein. Damit wir merken, ob ihr Götter seid. Stichwort Prophetie. Standardkapitel. Daniel 2. Aktuell wie sonst was. Füße in dieser Epoche, wie wir uns befinden. Kennt ihr, ne? Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und dann kommen die Füße, teils Eisen, teils Ton. Und wie wird es in Daniel 2 gedeutet? Teils Eisen, teils Ton. Sie werden nicht aneinander festhalten. Ist das aktuell? Hallo? Da kann man den Menschen allein an diesem Beispiel Einblick geben. Und Gott sagt, Voraussagen, wie es die Wahrsage machen, was nächster passiert, da sagt Gott, da fange ich gar nicht erst an. Ich fange erst bei Jahrhunderten an. Und wie alt ist diese Weissagung aus dem Prophetenbuch Daniel? Ungefähr 2500 Jahre. Und wir sind Zeitzeugen und können feststellen, genauso wie es vorhergesagt wurde, genauso trifft es ein. Martin Luther hat mal gesagt, nehm auf der einen Seite die Geschichtsüberlieferungen, die Geschichtsbücher, auf der anderen Seite das Wort Gottes, die Prophetie, und du wirst sehen, wie alles auch so eintrifft, wie es geweissagt wurde. Geschichte ist nichts anderes im Kern, in der Heilsgeschichte, als vorausgesagte Prophetie. Ein zweites Beispiel, womit wir Menschen vielleicht eine kleine Hilfestellung geben können. Da gehen wir wieder zurück in das Johannesevangelium und da macht Jesus ein Angebot. Jesus sagt nicht einfach Augen zu, Hände falten, wird schon passen. Nein, nein, Jesus war Realist genug, als ob er schon damals die Kritiker gekannt hätte, die immer auch etwas der Sache auf den Grund gehen wollen. Warum soll ich das glauben? Jesus lädt ein zu einem Experiment. Jesus sagt, wenn du nicht glauben kannst, ich lade dich ein zu einem Experiment. Kapitel 7, Vers 17 im Johannesevangelium. Ich lese den Vers 16 noch mit dazu, dann haben wir eher den Zusammenhang. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Also meine Lehre ist von einem anderen Ursprung. Meine Lehre ist nicht menschlich, nichts Erdachtes, nichts Erfundenes. Meine Lehre kommt von woanders her. Wenn jemand dessen Willen tun will, der wird inne werden ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir aus selbst rede. Anders ausgedrückt, wenn jemand wirklich sich auf der Suche nach der Wahrheit macht, das sagt Jesus, bitteschön, dann lass dich mal ein, dann mach mal ein Experiment, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen und bemühe dich mal konsequent nach seinem Willen, nach dem Willen Gottes zu leben und du wirst dahinter kommen. Jesus hat es so formuliert, der wird inne werden, der Mensch wird dahinter kommen. Ob das nur so weitere menschliche Theorie ist oder ob da wirklich mehr dahinter steckt, göttliche Wahrheit. Und ich denke, Gott ist reich genug in seiner Anwendung, wie er dem Menschen begegnet, dass auch jeder Mensch die Chance und die Gelegenheit hat, zu erkennen, ob da mehr dabei ist, ob da mehr dran ist oder ob das alles nur so weitere religiöse Theorien sind, wie es sie zuhauf gibt. Jetzt haben wir schon 2 Antworten auf diese Pilatus-Frage. Der Sohn Gottes ist Wahrheit, das Wort Gottes ist Wahrheit. Wie könnte eine dritte Antwort aussehen? Es gibt noch eine dritte Antwort. Altes Testament, Psalm 119, habt ihr schon eine Ahnung? Was ist Psalm 119? Ein einziger Lobgesang, worauf? Auf das Gesetz Gottes, auf seine Weisungen, auf seine Ordnungen. Psalm 119. Und da lesen wir zunächst einmal den Vers 142. Da sagt der Psalmist: Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Jetzt haben wir es. Dein Gesetz ist Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit, der Sohn Gottes ist Wahrheit, das Gesetz Gottes ist Wahrheit. Frage, ja, welches denn? Wer seine Bibel kennt, der weiß, da gab es auch das bürgerliche Gesetz für das Volk Israel. Da gab es auch noch dieses Opfergesetz, dieses sogenannte Zeremonialgesetz. Wollen wir es lesen? Welches Gesetz der Psalmist meint? Lest mal bitte mit. Vers 151. Herr, du bist nahe und alle deine Gebote sind Wahrheit. 1. bis 10. Gebot, alles das ist Wahrheit. Allein auch schon von dem Gesichtspunkt her ist es wichtig für uns, am 4. Gebot festzuhalten, so wie es geschrieben steht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Und nicht einen Tag vorher, wie im Islam, wo sie ihr Freitagsgebet haben, und auch nicht einen Tag später, am Sonntag. Dein Gesetz, deine Gebote sind Wahrheit. Und wenn etwas göttliche Wahrheit ist, dann muss sie heute gelten und morgen gelten und bis zum jüngsten Tag gelten, dass wir uns darauf verlassen können. Ihr kennt ja auch dieses Buch Propheten und Könige. Ich lese euch einige Sätze aus diesem Buch vor. Und damit möchte ich schließen. Wie eingangs erwähnt, scheint diese Frage, wo es immer wieder auch um die Religionen geht, und man trifft immer mehr auf diese Frage, weil immer mehr kommen mit einer anderen Religion, mit einer anderen Kultur. Ja, was ist jetzt richtig? Worauf kann man sich letzten Endes verlassen? Da heißt es in diesem Buch Propheten und Könige auf Seite 438. Die letzte große Auseinandersetzung im Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum. Das war unser Thema. Was ist Wahrheit? Im Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum wird zwischen den Gesetzen der Menschen und den Geboten des Herrn ausgetragen. In diesen Streit treten wir jetzt ein, nicht in einen Kampf zwischen zwei rivalisierenden Kirchen, die um die Vorherrschaft ringen, sondern in einen Konflikt zwischen der Religion der Bibel und den Religionen der Mythen und der Tradition. Gott möge geben, dass wir uns immer wieder auch selber vergewissern, warum glauben wir so, wie wir es glauben? Können wir es auch einsichtig machen? Können wir außenstehend kritisch eingestellten Zeitgenossen Brücken bauen, Hilfestellung geben, damit sie es auch in etwa nachvollziehen können und nicht mal einfach nur sagen, glaub's einfach, wird schon passen. So funktioniert es heute nicht mehr. Gott helfe uns, dass wir unseren Zeitgenossen da Hilfestellung geben können, dass wir auch uns persönlich immer wieder vergewissern, dass wir auf einem Fundament stehen, das aus drei Teilen besteht. Der Sohn Gottes ist Wahrheit, das Wort Gottes ist Wahrheit und das Gesetz Gottes ist Wahrheit. Und ich denke, auf einem solchen Fundament kann man sein Leben aufbauen. Amen.